Hallo zusammen, hier ist die Redaktionskonferenz im D-Radio Wissen, Redaktionskonferenzstudio, Ihr intellektuelles Wohlfühlprogramm mit dem Gong, mit Ralf Müller-Schmidt und Markus Franja, jedenfalls in der Startbesetzung. Markus, wie findest du intellektuelles Wohlfühlprogramm? Guter Claim?
Wunderbar, wunderbar. Wir hatten schon schlimmere Claims.
Ich merke auch immer, wenn die Redaktionskonferenz anfängt, so der Arbeitstag ist gelaufen, jetzt fängt so der gemütliche Teil des Abends an. Deswegen dachte ich, setzen wir da mal ein Zeichen heute. Wir sind nicht alleine übrigens und sollten jetzt auch schon gehört werden von unseren Freunden in Münster, von Sascha Wandhöfer und Isabel Schäfers vom Radio Q. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Hört ihr uns gut?
Wir hören euch super.
Wunderbar, wir euch auch. Radio Q ist das Campusradio der Uni Münster und der Fachhochschule Münster-Steinfurt. Und ich glaube, das sind nicht die einzigen, die mitmachen. Ne? Das ist irgendwie so ein Verbund.
Genau, das ist so ein Verbund aus 5 verschiedenen Hochschulen. Da war dann noch bei der Gründung mit dabei die Musikhochschule, die mittlerweile zur Uni Münster gehört. Die katholische Fachhochschule hier und das ist so unser Fundament.
Ja, prima, dass ihr da seid. Wir wollen ein bisschen auch heute über euch erfahren, über eure Arbeit, über euer Studium. Markus, was machen wir sonst noch? Wir haben auch vor, wieder im Twitter aktiv zu sein. Ne?
Genau, also ja, wir freuen uns über eure Kommentare, wenn ihr uns zuhört, ja, auch was ihr davon wissen wollt, was ihr vielleicht auch über die Kollegen von Radio Q wissen wollt, einfach schreiben @dradiowissen über Twitter oder per wissen@dradio.de per E-Mail.
Wir haben auch ein bisschen was vorbereitet, so aus dem heutigen Programm, das wir uns nochmal anhören wollen. Vielleicht auch mal eure Meinung in Münster hören, wie uns das gelungen ist. Also ein Schwerpunktthema, was wir heute hatten, ist Gentrifizierung, also oder Gentrification. Das heißt einfach, dass die Innenstädte immer weniger bewohnbar werden, weil einfach die Preise in die Höhe gehen und weil es sich nur noch sehr wenige, jedenfalls in den Metropolen, leisten können, dort zu wohnen. Das nennt man halt Gentrifizierung. Was es genau ist, da können wir dann noch später drüber sprechen. Vielleicht gibt es ja sowas auch in Münster, je nachdem auch in Steinfurt. Aber lass uns erstmal ein bisschen von der Musik hören, die ihr mitgebracht habt. Wie sucht ihr eure Musik aus für die Sendung?
Naja, da gibt es eine sehr große Musikredaktion, die sich da jeden Freitag drüber Gedanken macht. Die
Was dann, heißt die sehr groß? Das will ich auch jetzt mal ganz genau wissen.
Sagen wir es mal so, der halbe Sender wird dann belagert freitags im Regelfall.
Ah, und du windest dich etwas, Sascha. Der halbe Sender. Nenn doch mal eine Zahl.
Naja, sagen wir mal so, 10 sind es ja im Normalfall. Okay. Also ich habe da auch schon 20 Leute gesehen, aber das ist dann auch schon wirklich viel.
Und das ist, weil Musik ja erfahrungsgemäß das immer ist, wo die Daumen entweder ganz hoch oder ganz runter gehen, oder?
Ja, da wird mitunter Scheiß diskutiert und das ist wirklich so. Also entweder es wird geliebt oder es wird geschrien, mach es aus.
Wie viel Musik spielt er denn so im Vergleich jetzt zum Wort? Ist das so die Hälfte oder macht er doch mehr Musik, mehr so Richtung Popwelle?
Also wir haben ja moderiertes Programm, so um die 8 Stunden. Im moderierten Programm würde ich sagen, ist das Wort, hat einen relativ hohen Anteil, so ja 40%. Also für, sagen wir mal, eine Popwelle relativ hohen Anteil. Ansonsten haben wir Musikschleifen, da läuft dann quasi nur Musik.
Radio Q heißt, es macht an jedem, wie oft macht ihr Programm? Jeden Wochentag oder wirklich 24 Stunden, 7 Tage die Woche?
Ja, wir sind wirklich? 24/7.
Das ist eine Leistung. Ich glaube, Markus, das macht nicht jedes Uniradio, ne? Also 24 Stunden, das ist...
Ja, ich glaube, oft übernehmen die dann auch Sachen oder sowas, aber toll.
Ja, also dann haben wir was gemeinsam.
Wir müssen ja sagen, Campus und Karriere übernehmen wir.
Okay.
Das gefällt uns so gut.
Ist gegönnt, wie der Kölner sagen würde. Das ist doch schön. Aber noch mal ein bisschen so zur Musik zu kommen. Also wie macht ihr das? Ihr habt dann auch eine Redaktionskonferenz. Also freitags trefft ihr euch und dann bringt jeder CDs mit oder MP3-Player und dann wild durcheinander gehandelt, bis 20 Titel übrig bleiben, die dann in die Rotation kommen. Oder wie sieht das aus?
Nee, schon ein bisschen geordneter. Also es gibt dann immer die neuen CDs und Singles, die uns zugeschickt wurden von den Musikfirmen, von den Produzenten. Und daraus wird dann eine Auswahl getroffen. Da werden dann zuerst die Singles besprochen und dann ausgewählte Lieder der Alben.
Das heißt, ihr werdet richtig bemustert von der Industrie, genau. Auch. Wahrscheinlich, weil Studenten auch gute Abnehmer sind.
Ja.
Ja. Wir werden auch Gelegenheit haben, über euer Musikgeschmack zu sprechen. Bisher war der Einstand ja ganz gut. Wir haben hier so ein bisschen mitgewippt. Und wir machen immer am Anfang der Sendung, wir haben jeden Tag ein Rätsel. in D-Radio Wissen. Aerobic heißt es bei uns. Und dieses Mal, Markus, ich glaube, heute haben wir ordentlich Zusendungen. Wir haben hier so einen Stapel auch. Ja.
Gestern läuft mal gut, mal weniger gut. Gestern war es wohl offensichtlich recht schwierig. Wir haben sehr wenig Einsendungen bekommen, aber heute, ja, ist schön, es sind relativ viele gekommen.
Ich glaube, sehr wenig war eine Einsendung und die war noch falsch, ne?
Wir waren dann aber sehr nachsichtig und so, weil die hatte eigentlich auch recht, genau.
Also, sie war falsch, aber sie hatte recht.
Genau, sie war falsch, aber sie hatte recht, so ungefähr.
Krieg ein T-Shirt. Heute haben wir die Auswahl und der ein oder andere schreibt auch hier endlich, dass es fast zu leicht war, aber so ist es bei Rätseln. Wir hören uns einfach mal an, worum es ging oder wie das Rätsel klang. Und zwar ist das unter der Rubrik Schüttelzitate gelaufen. Wir haben so verschiedene Arten von Rätseln und die Schüttelzitate funktionieren eigentlich immer so, dass da bekannte Zitate aus Filmen, aus Politik, aus Geschichte auch oder aus Büchern durcheinander geschüttelt sind eben. Und die muss man wieder zusammensetzen und dann eben zu der bekannten Formulierung wieder zusammenbauen. Hören wir mal rein.
D-Radio Wissen. Aerobic. Schüttelzitate.
Hasta la vista, Scotty. Niemand hat die Absicht, der Schönste deines Lebens zu werden. Die spinnen, die weißen Kaninchen. Beam me up, Baby. Folge dem Römer. Gib jedem Tag die Chance, eine Mauer zu errichten.
Gib jedem Tag die Chance, eine Mauer zu errichten. Ziemlich gut. Ich muss sagen, eins fand ich, wie war es bei euch, Sascha und Isabel, schwierig?
Also ich muss sagen, ich bin noch nicht so ganz drauf gekommen.
Nee, ich auch nicht. Also ich habe Asterix rausgehört, DDR.
Auch, ja. Asterix war welches? Die Spinnen, die Römer, ne?
Genau.
Und DDR?
Walter Ulbricht.
Genau.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu
errichten. Muss ich gar nicht so leise sagen. Stimmt, vollkommen richtig. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, war das zweite.
Und gib jedem Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden, natürlich, aber...
Das hast du so gewusst. Da hätte ich echt eine Klippe gehabt an der Stelle.
Hätte ich auch lange überlegen müssen. Ja. Von wem das ist vor allem.
Wisst ihr, von wem es ist?
Ich habe mal gehört, dass das von Mark Twain sein soll, aber ich bin mir nicht so ganz sicher.
Okay, Chapeau. Genau richtig.
Ist tatsächlich Elite-Uni Münster. Ne?
Absolut. Exzellenzcluster. Gib jedem Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden, von Mark Twain. Genau richtig. Jetzt ein bisschen was aus den Niederungen der Kinopopkultur. Arnold Schwarzenegger.
Terminator?
Ja, genau.
Stimmt, da war was.
Das hätte ich jetzt nicht erkannt.
Das war
Hasta la vista, Baby.
Ja, das ist auch richtig. Dann bleibt eigentlich nur noch Raumschiff Enterprise.
Ach, Scotty, beam me up.
Richtig, beam me up, Scotty. Und das für die Freunde der digitalen Filme und des digitalen Lebens. Trinity in The Matrix sagt...
Folge dem weißen Kaninchen.
Ja.
Wobei ich weiß nicht, was Trinity war. War es Trinity?
War Trinity in der Disco, als sie... Nee, Moment. Doch.
Sagt
als
sie das?
Als sie Neo in der Disco trifft, ne? Und dann nachher kommt die Frau an die Tür mit dem weißen Kaninchen-Tattoo auf der Schulter und... Ja, Folge dem weißen Kaninchen ist im Computer. Der Computer, das Computerscript sagt... Folge dem weißen Kaninchen, dann trifft er die Frau an der Tür und dann trifft er Trinity im Club. Wir checken das derweil mal. Okay, jetzt geht's los. Wir haben hier unsere Einsendungen, die alle richtig sind. Kleiner Stapel. Und während hier Markus auf die Matrix-Fanpages geht und mal gerade guckt, wer was wo gesagt hat, mische ich das mal. Und Glücksfee kann immer nur einer sein. In diesem Fall Markus Franja, walte deines Amtes. Ja, wir haben einen Gewinner. Matthias Tennigkeit. Gratuliere, Matthias. Aus Jena kommt er. Also, wir freuen uns. Alles richtig beantwortet. Ich gucke nochmal. Nicht, dass das nachher nicht durch die notarielle Beglaubigung gehen kann. Ist ja alles ganz wichtig hier. Sag uns einfach, in welcher Größe du das T-Shirt brauchst, weil wir halten es wie jedes Mal in den beliebten Größen XXL und XL vor. Das kann man sich aussuchen. Wir haben derweil hier mal so eine kleine Recherche gemacht und steht schon ein bisschen der Schweiß auf der Stirn wegen Folge dem weißen Kaninchen, Follow the White Rabbit. Wir fragen jetzt einfach mal in die Twitter-Runde rein. Helft uns Follow the White Rabbit in the Matrix? Einigkeit darüber, es ist der erste Teil, aber wer sagt es Neo, wie und wann? Das ist, glaube ich, noch so ein bisschen unklar.
Helft uns über Twitter @deradiowissen oder von mir per E-Mail redaktionskonferenz@deradio.de.
Okay, Sascha und Isabel, jetzt aber mal zu den Inhalten, sozusagen zum Goldstandard des Uniradios bei euch. Ihr habt ja auch Beiträge mitgebracht und auch so ein bisschen ausgesucht nach denen, die euch in dieser Woche so die wichtigsten scheinen. Womit geht's los?
Also es geht los mit einem Beitrag über Wespen. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen eigenartig. Aber,
vor allem bei dem Wetter, ne? Ich habe jetzt lange keine mehr gesehen.
Ja, das stimmt, wir auch nicht. Aber trotzdem wird daran hier geforscht in Münster. Und zwar ist ein Team der Uni Münster Teil eines internationalen Forschungskonsortiums, was eben vor allem aus US-amerikanischen Forschern besteht. Und die haben jetzt eine Studie im Science-Magazin veröffentlicht. Und dabei wurde hier in Münster von dem Team eben was ganz Interessantes herausgefunden. Und zwar, wie das Wechselspiel zwischen Parasit und Wirt abläuft. Am Beispiel der Erzwespe Nasonia.
Die Erzwespe.
Erzwespe.
Achso, ich dachte genau. Wie Erzbischof. Erzwespe.
Nee, nicht Erzbischof. Okay. Das gibt es ja wahrscheinlich in Münster auch irgendwo. Aber die Erzwespe.
Aha.
Und ja, das Ganze war echt interessant. Ich war da zusammen mit meinem Kollegen Johannes Kulms hier von Radio Q. Und wir sind dann zusammen in das Evolutionsinstitut hier von der Uni Münster gegangen und haben uns mit dem Forschungsteam unterhalten. Und erstmal klingt das Ganze ja so ein bisschen weit ab, als ob das vielleicht nicht alle betrifft, aber gerade Evolutionsbiologie ist ja doch immer recht spannend. Und was genau dieses Forscherteam dabei herausgefunden hat, das erklärt vielleicht der Beitrag einfach am besten.
Die Fruchtfliege. Kein schönes Tier, aber wohl der Vorzeigeorganismus der Biologie. An Drosophila melanogaster kommt kaum ein Schüler im Biounterricht vorbei. Bis jetzt. In Zukunft bekommt Drosophila wohl Konkurrenz von Nasonia, der Erzwespe. Ein internationales Forscherkonsortium, darunter auch ein Team der Uni Münster, hat das Erbgut dreier verwandter Wespenarten untersucht. Dabei haben sie im Genom der Erzwespe, der Nasonia, etwas gefunden, was da eigentlich gar nicht sein dürfte. Das Erbgut eines parasitären Bakteriums, dem Wolbachia-Bakterium. Die Studie zeigt auf eindrucksvolle Weise, wie das Wechselspiel zwischen Wirt und Parasit abläuft. Professor Dr. Erich Bornberg-Bauer von der Uni Münster betont die Vorteile, die Nasonia als Untersuchungsobjekt bietet.
Insbesondere ist diese Klasse von Wespen interessant, weil die eben parasitische Wespen sind. Und dadurch, dass sie parasitisch leben, kann man sie auch zur Schädlingsbekämpfung verwenden. Und das war also eine der Motivationen, warum man diese Wespenart hier ausgewählt hat.
Nasonia ist selbst ein Parasit. Vielleicht ist es also ausgleichende Gerechtigkeit, dass auch Nasonia wiederum vom Wolbachia-Bakterium befallen wird. Mit einem raffinierten genetischen Trick sichert Wolbachia sein Überleben in der Wespe. Es manipuliert die Fortpflanzung seiner Wirte, indem es einen Teil seines eigenen Erbguts in die DNA der Wespe einführt. Andreas Schüler aus dem Münsteraner Forschungsteam betont, dass diese Erkenntnis besonders wichtig ist.
Es kommt häufiger mal vor, dass über Speziesgrenzen hinweg genetisches Material ausgetauscht wird. Also nicht vererbt, sondern dass zum Beispiel zwei unterschiedliche Bakterienspezies genetisches Material austauschen. Und in diesem Fall eben, dann fand der Austausch statt zwischen einem Einzeller quasi und einem Eukaryot, also einem mehrzelligen Organismus. Und das ist etwas, was in dieser Form so relativ neu ist.
Zudem verändert das Bakterium die Spermien der Wespe. Eizellen, die nicht mit den Parasiten infiziert sind, sterben nach der Befruchtung ab. Wenn sich nicht infizierte Männchen mit infizierten Weibchen paaren, sind die Embryonen nicht lebensfähig. Wolbachia handelt also genauso selbstsüchtig, wie Nasonia es auch tut.
Also man muss sich das so vorstellen, die sind natürlich auf einer gewissen Ebene egoistisch. Also es geht den Wolbachia-Bakterien natürlich hauptsächlich ums eigene Überleben.
Wichtig für den Menschen könnte die Methylierung sein. Hierbei werden die Grundbausteine der Erbsubstanz einer Zelle chemisch abgeändert. Diese ist bei Nasonia besonders gut zu beobachten und kann laut Professor Bornberg-Bauer wichtige neue Erkenntnisse bringen.
Diese Methylierungsmuster sind eben auch sehr, sehr wichtig bei vielen Umwelteinflüssen. Und man geht halt davon aus, dass das natürlich auch bei vielen, beim Frage des Alterns und bei Frage von Krankheitsentstehung wie Krebs und dergleichen eine Rolle spielt.
Fragt sich nur, was bei alledem nun aus der Fruchtfliege wird. Vielleicht sollte sich Drosophila darauf einstellen, bald schon nicht mehr die Seiten der Biobücher zu zieren.
Ja, soweit der Beitrag von Radio Q aus Münster. Isabel und Sascha als Redakteure mal gefragt. Habt ihr viel daran arbeiten müssen, bevor das dann über den Sender gehen konnte?
Also es geht. Ich bin mit meinem Kollegen eben zusammen dahin gegangen. Wir haben das Interview geführt. Wir haben uns natürlich vorher schon so ein bisschen informiert, was das jetzt alles ist. Wir hatten so eine Pressemitteilung bekommen. Und das sind natürlich alles Fachbegriffe, wo man sich erstmal ein bisschen einlesen muss. Aber die Forscher haben uns das eben auch sehr schön erklärt, auf so eine Art und Weise, dass auch wir es verstehen konnten. Und wir haben das dann eben auch versucht, ja, so umzusetzen, dass es eben auch der Hörer verstehen kann. Das war an manchen Stellen eben ein bisschen problematisch bei solchen Themen. Aber ich finde, das ist auch mal ganz interessant, eben auch sowas zu erzählen und rüberzubringen, eben gerade Evolutionsbiologie, das betrifft ja irgendwie doch jeden und ist ja auch interessant, wenn es dabei auch um Krankheiten geht oder Heilungsmöglichkeiten für Krankheiten.
Also mir hat er auch gut gefallen, der Beitrag.
Ja, interessant.
Ich glaube, der hätte auch so bei uns laufen können. Vielleicht mit dem Zusatz, dass ich schon wieder Erzwespe verstanden habe beim ersten Mal. Aber vielleicht ist das heute mein Problem. Du hast eben gesagt, Isabel, dass ihr euch auch überlegt, gerade bei solchen Wissensthemen, wo manche Voraussetzungen auch gemacht werden, die nicht jeder so am Schnürchen hat, dass es allgemein verständlich ist. Wie einigt ihr euch da? Im Grunde habt ihr ja doch ein sehr spezifisches Publikum als Uniradio auch. Dürft ihr ja hoffen, dass da viele noch so zumindest alles, was so aus dem Lateinischen kommt, irgendwie verstehen, dass manche Biostudenten das auch hören. Die wollt ihr ja wahrscheinlich auch nicht abschrecken, indem er es zu schlicht macht.
Nein, also das stimmt schon, aber ich glaube, zu schlicht darf man das für gar kein Publikum machen, also auch nicht außerhalb der Uni. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass man leicht abschaltet, wenn man nur Fremdbegriffe hört, die kein Mensch versteht. Und ich glaube, einfach so ein gewisses Grundwissen kann man vielleicht voraussetzen, weil die meisten hatten wahrscheinlich auch Biounterricht. Deswegen hatten wir auch die Drosophila melanogaster eben als in die Einleitung genommen, weil ich denke mal, die hat jeder irgendwann mal im Biounterricht gehört. Sowas kann man dann vielleicht voraussetzen, aber sonst sollte es eben auch ein Geschichtsstudent oder auch ein Politikstudent verstehen können.
Gibt es denn da so Schwerpunkte bei euch in Münster? Ist die Uni sehr naturwissenschaftlich orientiert oder ist das über die ganze Bandbreite von Geistes- und Naturwissenschaften und anderen Lehrinhalten?
Also die Uni Münster ist schon sehr breit gefächert, würde ich sagen. Natürlich gibt es immer wieder ein paar Institute, die irgendwo rausstechen, aber das hängt natürlich auch einfach immer von den Lehrenden ab, von den Jahren. Also ich denke mal, das ist ziemlich breit gefächert hier.
Wir haben auch mittlerweile Auskunft bekommen aus dem Twitter über, woher das weiße Kaninchen kommt, ohne Rückgriff auf biologisches Wissen. Markus, du hast es, glaube ich, schon auch gecheckt, ne? Da gibt's einen Link.
Das Problem ist, dass wir, netterweise haben wir einen Link zu einem YouTube-Video geschickt bekommen. Wir müssen nur mal hier, wir haben im Moment keinen Ton auf unserem Rechner, das ist das Problem.
Ach so.
Das heißt, wir können hier nur, zuschauen, aber wir werden das gleich mal klären.
Bei uns hier im Studio ist mittlerweile der Andreas Wiputa eingetroffen. Nachrichtenredakteur bei D-Radio Wissen und wir wollen ein bisschen darüber sprechen jetzt, was ihr gemacht habt in den Nachrichten, später dann auch, was ihr nicht gemacht habt. Aber eine Frage, Andreas, du hast so einen wunderbaren Namen, Wiputa. Wo kommt der her?
Der kommt eigentlich aus Schlesien, aus Oberschlesien. Das ist ein typischer Ruhrgebietsname, sag ich mal. Ist mit Arbeitsmigration verbunden. Meine Urgroßväter waren vornehmlich Bergleute und sind Anfang des 20. Jahrhunderts ins Ruhrgebiet eingewandert und dementsprechend der Name.
Okay. Was war heute das Thema, wenn nicht Hartz IV? Ich glaube, das hat alles überstrahlt, kann man nicht sagen, übertönt. Ne? Die Frage, wie würde Karlsruhe urteilen in Bezug auf die Sätze und die Rechtsgrundlage?
Ja, Karlsruhe, das Hartz IV-Urteil ist ja seit Tagen erwartet worden, in Spannung erwartet worden. Das zweite große Thema für uns war heute Opel. Die überraschend vorgestellten Sanierungspläne, also überraschend dahingehend vorgestellt, dass sie ausgerechnet heute kamen.
Aber die werden seit Monaten immer wieder, also ich meine, Opel sozusagen hält sich auch seit Monaten in den Nachrichten als Nicht-Nachricht. Ne? Man muss da ja einfach den richtigen Moment erwischen, wenn man drauf geht. Man wurde ja auch unglaublich lange hingehalten. Und gesagt, jetzt kommt was Neues, jetzt kommt was Neues. jetzt fällt eine Entscheidung.
Ja, ja, für uns war, also entscheidend ist ja sozusagen, dass jetzt zum ersten Mal nach der, also Opel hat ja eine lange Geschichte, die Pleite von GM, die Wiederauferstehung GMs auf amerikanischer Seite, also des Mutterkonzerns auf amerikanischer Seite, und dann sozusagen die Berufung eines neuen Europachefs, der aus diesem amerikanischen Management kommt, und der hat heute Morgen um 8 wirklich für alle überraschend kam, um 8 die Nachricht, um 10 beziehungsweise um 11 Uhr wird in Rüsselsheim verkündet, wie sich dieser neue Manager Nick Reilly denn die Zukunft des Unternehmens vorstellt. Und das war für uns natürlich schon wichtig, weil da geht es dann um nach Schätzung des Betriebsrats 10.000 Stellen europaweit, über 4.000 Stellen in Deutschland. Immer noch wackeln Werke wie zum Beispiel Bochum. Das ist für uns schon eine wichtige innenpolitische Nachricht. Gerade deswegen, oder wirtschaftspolitische Nachricht, gerade deswegen, weil Opel ja stellvertretend steht für eine Schlüsselindustrie in Deutschland, nämlich für die Autoindustrie.
Naja klar, das ist ja auch ein Riesenwissensthema, ne? Also Autoindustrie, ja. Da die Hintergründe. Wir haben das auch in den letzten beiden Wochen hin und wieder verfolgt, werden auch, glaube ich, da morgen wieder drauf gehen, weil das einfach auch zu dem gehört, was man ja so an Kenntnissen haben muss, damit man kapiert, was los ist, ne? in der Wirtschaft, auch in der deutschen Wirtschaft, ja, natürlich, aber auch weltweit. Ne?
Ja, und was dieses Land trägt.
Was habt ihr nicht gemacht?
Was wir nicht gemacht haben, ich habe zwei Themen mitgebracht. Zum einen haben wir die Meldung nicht gemacht, dass die Regierungskoalition in Berlin im Bund über einen längeren Zivildienst nachdenkt. Wir haben das nicht gemacht, das ist natürlich interessant. Auf der anderen Seite wissen wir alle seit Jahren, dass mit der immer weiteren Kürzung des Wehrdienstes damit auch der Zivildienst verkürzt wird, dass dementsprechend zu wenig Zivildienstleistende in den sozialen Einrichtungen noch da sind. Und wenn jetzt sozusagen angedacht wird, dass dieser Zivildienst freiwillig verlängert werden könnte und das noch keine Entscheidung ist, ist das für uns eben etwas, was, sage ich mal, vorausgesetzt werden kann, was bekannt ist und was man nicht unbedingt melden muss.
Ich wusste das nicht. Wusstest du das, Markus, dass darüber gesprochen wird, den eventuell wieder zu verlängern?
Also ich habe nur gehört von den Problemen, wie gesagt, weil ja auch der ganze soziale Sektor, ne, stark von Zivildienstleistern abhängt.
Und wie lang ist denn der im Moment überhaupt?
Kann man das rechtfertigen,
ist die Frage. Ist 12 Monate im Moment? Oder?
Er soll ab 2011 nochmal verkürzt werden. Dann sind es nur noch 6 Monate. Ja. Und deswegen diese Überlegung, ihn freiwillig verlängern zu können.
Ach, für individuell?
Ja, ganz genau. Dass jeder sozusagen
Zivi dann sagen kann, ich lege noch 6 Monate drauf.
Ganz genau. Ganz genau. Und eine weitere Sache, die wir nicht gemacht haben, sind die Schwierigkeiten der russischen Raumfahrtindustrie beziehungsweise des russischen Raumfahrtprogramms. Da gab es heute die Meldung, dass Russland den Preis für den Transport von Privatreisenden ins Weltall erhöhen will. Und nicht nur von Privatreisenden, sondern auch von Astronauten. Begründet wird das damit, dass die zum Beispiel bei den Flügen zur Raumstation nicht mehr nur die Transportkosten gedeckt werden sollen, sondern dass über diese Transportleistung, die Russland natürlich mit den Problemen der Amerikaner, mit den Space Shuttles mehr oder weniger exklusiv anbietet, auch nochmal eine Förderung und einen Benefit für seine eigene Raumfahrtindustrie haben will. Ja, ist interessant, ist aber doch recht speziell, deswegen haben wir
vielleicht
es nicht
für die
gemacht.
USA aber auch ein Modell, ne? Wenn Obama will jetzt ja auch die bemannten Trips zum Mond, hat er jetzt ja erstmal auf Eis gelegt, ja, ne? Und vielleicht ist das ja ein Modell. Manche Leute da sind, so sanieren die das dann doch noch.
Ja gut, aber da ist natürlich das Problem, also diese Space Shuttles, die sind ja nicht besonders sicher und insofern ist es ja ein großes Zittern bei jedem Transport und deswegen übernehmen die Russen ja gerade mit ihrer zwar, wie soll ich sagen, etwas rustikalen, aber doch zuverlässigen Raketentechnik ja einen Großteil der Transporte zur internationalen Raumstation mittlerweile.
Na, ich weiß gar nicht, ob die nicht so sicher sind. Also ich meine, so oft stürzen sie auch nicht wieder. Ne? Also ja, Autofahren ist gefährlicher als Space Shuttle
fliegen. Ja, aber diese Hitzekacheln, also ich möchte da nicht unbedingt drin sitzen, wenn ich dann aussteigen muss im Weltall und da unten wieder was dran kleben muss. Also ich wäre mir da nicht so sicher.
Wir sind ja seit einigen Tagen auch in Kontakt mit der ISS, mit dem amerikanischen Astronauten TJ Creamer. Vielleicht fragen wir den mal bei Gelegenheit über Twitter, wie gefährlich das ist. Also statistisch wäre es ja echt mal interessant zu gucken, ob Autofahren Opel oder Weltraumreise.
Das ist auch ein bisschen nutzwert. Einkaufstipp, was zunächst kaufst, Space Shuttle oder Opel?
Ich glaube, du hast Nachricht aus dem Tweet auch über die Frage, wann das weiße Kaninchen bei Matrix ins Spiel kommt. Ne?
Genau, also erstmal hat unser netter Hörer ich weiß gar nicht mehr genau, Matt Eister, möge mir verzeihen, wenn ich es falsch ausspreche, hat nochmal darauf hingewiesen, dass man natürlich das Video, das er uns geschickt hat, gar nicht hören muss, um zu sehen, worum es geht, genau. Und zwar hat dann auch noch, und genauso haben wir noch eine E-Mail bekommen, und da schreibt uns Karotte, und er erklärt das nochmal genau, dass also Neo wacht wohl auf, und dann steht auf seinem Monitor, wo er ist, Knock Knock, und dann blickt er drauf, und dann steht dann Follow the White Rabbit, und dann klingelt's, und dann nimmt das, genau. Also er sieht das praktisch auf seinem Bildschirm in seiner Wohnung, als er aufwacht, diesen Spruch Follow the White Rabbit.
Es ist echt, ich habe den unglaublich oft gesehen. Das ist echt
lange nicht mehr, aber ich bin gerade so am Überlegen. Ich habe mir jetzt letztens einen neuen Fernseher zugelegt und rüste jetzt auch ein bisschen bei DVDs aus, obwohl das ja eigentlich schon total veraltet ist, aber Blu-ray ist mir zu teuer. Ja. Und ich glaube, auf jeden Fall stand Matrix auch mal auf meiner Liste, und ich muss den mal wieder sehen. Also ich weiß, ich kenne es kaum mehr. Also
ich habe den ersten hab ich echt x-mal gesehen, aber immer auf DVD. Die beiden anderen nie, die hatten
noch
nicht den
Ruf. Ich habe mich auch geärgert, dass die dann so schlecht wurden. Das war so schade, weil der erste war, als man den im Kino sah, so grandios, und dann, ja, der zweite ging noch, und der dritte war ganz schlecht, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
Sascha und Isabel, habt ihr Matrix auch gesehen?
Ja, leider auch alle drei Teile.
Das ist das Problem, das versaut es ein bisschen. Ne?
Echt? Ja, nimmt das dann auch den Zauber vom ersten, wenn man die beiden Schwächeren gesehen hat? Oder?
Nein, das finde ich nicht. Also man kann ja auch den ersten einfach immer wieder gucken und die anderen beiden vergessen.
Also jedenfalls haben wir jetzt wieder einen Grund. Und die Kaninchenszene ist aufgeklärt, aber man muss sie einfach, glaube ich, nochmal angucken.
Auf jeden Fall.
So toll ist. Wir gucken ein bisschen jetzt auf unser Programm von heute, die Radio Wissen. Wir hatten einen Schwerpunkt heute. Das Thema war Entwicklung der Innenstädte. Gentrifikation ist so ein Schlagwort aus der Stadtsoziologie, was einfach eine Bewegung beschreibt, dass die Leute mit geringerem Einkommen aus den Innenstädten verdrängt werden durch die einfach mit mehr Geld, weil die Preise sich so entwickeln, gewerbemäßig, aber auch wohnraummäßig, dass viele sich das nicht mehr leisten können. Und um mal einen Eindruck davon zu bekommen, hat Stefan Haufe mal Stimmen aus Berlin, jedenfalls geht's mit Berlin los, kollagiert über die Verdrängung aus der Innenstadt.
Es gibt ja am Prenzlauer Berg so ein Bauprojekt, kosten halt 4 Zimmer, ich muss jetzt lügen, glaube rund 390.000 Euro.
Bezirksversammlung gegen das Bernhard-Noch-Quartier, Anwohnerinnen und Anwohner, viele Läden aus der Nachbarschaft hier in St. Pauli, nehmen sich das Recht auf Stadt, und konkret geht es um einen Investor, die Köhler und von Wagen OHG, die hier einen halben Block aufgekauft haben, 15 Häuser, und den Luxus modernisieren wollen.
Ist auch bei Ihnen die Miete schon wieder gestiegen?
Ach, die Miete.
Wenn du mit Leuten redest, die dort schon über 10 Jahre wohnen, die halt sagen, dass all ihre Freunde wegziehen, sie halt nicht mehr in einer Nachbarschaft leben, sondern quasi in so einer Art virtuellen Welt. Keine Alten, wenig Sozialhilfeempfänger.
Packen auch in ihrer Straße immer mehr schwarze Limousinen, teure Geländeautos und so weiter.
Zuerst forcierte die Stadt die Sanierung des Schanzenviertels. Kleine kreative Läden oder genossenschaftliche Projekte mussten wegen steigender Mieten dicht machen. Die Lücken füllen finanzstarke Ketten. McDonald's, Starbucks und Levi's eröffnen dort genauso ihre Läden wie kleine, teure Edelboutiquen.
Ist auch Ihre Straße von Gentrification betroffen?
Der Gemüsemann macht zu und hängt halt einen Brief raus, wo drin steht, ich muss umziehen, weil es zu teuer ist.
Stefan Haufe war das mit gesammelten Stimmen aus Berlin und Hamburg. Hamburg habe ich erkannt, Schanzenviertel, da war die Rede von die Radio Wissen weiter in der Redaktionskonferenz. Sascha Wandhöfer, Isabel Schäfers von Radio Q. Gibt's sowas auch? Habt ihr sowas auch erlebt bei euch in Münster?
Also jetzt mit den Läden, da sieht's in Münster ja sowieso aus, dass die Innenstadt da etwas geteilt ist mit dem Prinzipalmarkt, wo sowieso nur die kleinen Nobelläden sind. Das ist aber auch schon seit, ich denke, Jahrzehnten, gefühlt Jahrhunderten so. Was in Sachen Wohnraum angeht, da ist es in Münster auch so, dass da in Innenstadtnähe auch schon Häuser besetzt wurden.
Aber eigentlich könnt ihr euch doch da glücklich schätzen, weil wenn du sagst, so die kleinen Nobelläden sind ja andererseits genau die Läden, die auch durch das, was sie umsetzen und vielleicht auch an kleinzelliger Innenstadtnutzung entwickelt haben über viele Jahre, was die Städte davor schützt, dass irgendwann dann die großen Ketten über sie herfallen. Das ist doch eher so, dass die Gefahr, die ich auch in mancher, gerade in so mittelgroßen Städten erlebt habe, wo irgendwann die ganzen Innenstädte leer geputzt werden und so die üblichen Klamotten, Drogerie etc. Anbieter Einzug halten.
Also das sind schon die Ketten, die hier sind, die Nobelketten einfach. Die haben zwar trotzdem auch nur kleine Räume, aber es sind trotzdem die Ketten einfach, die da sind.
Okay.
Individuelle Läden gibt es sehr wenig dazwischen, auch wirklich gerade eben am Prinzipalmarkt in der Innenstadt wirklich.
Ja, wobei ich muss sagen, also wenn ich dann so Töne eben höre, wie mit den schwarzen Limousinen, ich habe auch ein paar Jahre in Berlin im Prenzlauer Berg gelebt, ist also so diese... wie soll man sagen, dieses entweder so tendenziell so das Überziehen, als ob da jetzt tatsächlich die Edelmafia Einzug hält, das kann ich persönlich nicht nachvollziehen, weil ich auch erlebt habe, dass da einfach viele Sachen besser geworden sind, indem da mal ein bisschen Geld in die kaputten Straßen gekommen ist. Oder?
Ja, das ist eine schwierige Sache, ne? Also prinzipiell ist es schon so, dass manche Leute sich eben nicht mehr leisten können und das Publikum schon sehr, ich war auch lange jetzt einige Jahre in Prenzlauer Berg und das schon sehr, sehr gewechselt hat, das Publikum. Es passiert aber auch eben viele, sag mal, Missgeschicke. Also ich weiß halt auch von einem Kameramann, Freier, der wirklich nicht viel Geld hatte und der hatte einen Mietwagen und das war ein Kombi, jetzt nicht ein ganz rostiger, und da war seine Kameraausrüstung und die wurde ihm eben auch angesteckt, sein Auto, und er hatte natürlich riesen finanzielle Probleme. Also ist dann auch so die Frage, was dann da angesteckt. Die Frage ist immer, ob es ums Randalieren geht oder ob das wirklich einem politischen Zweck dient.
Also ich hatte ja auch immer an diesen berühmt-berüchtigten 1. Mai-Geschichten, die sich ja dann auch so an so Schlagworten wie Gentrification aufgehängt haben, immer das Gefühl, dass da irgendwie die südwestdeutsche Kapuzenfraktion anrückt, um da mal richtig auf den Putz zu kloppen. Aber das ist eigentlich nicht wirklich die Anwohner sind im Prenzlauer Berg. Also ich meine, das wird so dann auch so eine Art Kampfsituation in dem Viertel da oft stilisiert, wo ich, also wie gesagt, aus meiner Erfahrung, ich habe es nie so erlebt. Ja.
Also, wie gesagt, ich glaube, es gibt da Leute, die berechtigt protestieren und berechtigte Sachen, aber ich glaube, es gibt auch echt eine richtige Touristenszene, die sich das auch nur anschaut, und das fand ich auch mal ein bisschen schwierig, muss ich sagen, in Berlin, wenn man sich dann irgendwie zum Krawalle gucken geht, das war auch nicht so meins.
Ja. Wir haben heute versucht, noch ein bisschen dahinter die Kulissen zu schauen und jemanden gefragt, der darüber geforscht hat. André Holm ist Stadtsoziologe, hat auch eine ganz interessante Geschichte. Ich weiß nicht, Markus, du wirst dich auch erinnern, der kam vor 3 Jahren so ziemlich stark in die Medien aufgrund einer Sache, die gar nichts mit Stadtsoziologie erstmal zu tun hatte. Ne?
War das der in Berlin verhaftet wurde? Oder?
Genau. Ja, der ist richtig unter Terrorismusverdacht verhaftet worden. Und es ging da, hat offensichtlich bei Recherchen Kontakte zu irgendwelchen Leuten, die wiederum Kontakte hatten, und da ist er dem, ich glaube, das war der Verfassungsschutz, aufgefallen und wurde tatsächlich in U-Haft genommen, wurde dann rehabilitiert, war für ihn sicher eine sehr, sehr unangenehme Geschichte, aber plötzlich war André Holm damals in aller Munde, aber eben vor allem eben auch als Stadtsoziologe jemand, der auskunftsfähig ist zu diesem Thema, und den hat unser Moderator Ralf Günther heute mal über die Hintergründe der Gentrifizierung befragt.
Ich wohne selber in der Innenstadt, und zwar in Berlin, bin allerdings auf der Suche nach einer großen familiengerechten Wohnung aus den Aufwertungsvierteln in ein eher als Problemgebiet gekennzeichnetes Quartier gezogen.
Das soll aber dann auch wieder eine Wohnung werden. Also Sie gehen nicht ganz raus aus der Stadt.
Nee, ich wohne weiter in einer Wohnung in der Innenstadt, bloß eben nicht mehr in Prenzlauer Berg und Mitte, sondern inzwischen in Moabit. War eine Entscheidung für mehr Größe in der Wohnung und einen geringeren Preis.
Sie haben ja den Begriff Gentrification, also Gentrifizierung, eigentlich erst so richtig bekannt gemacht in Deutschland. Zumindest haben wir jetzt ein Wort dafür. Gespürt haben wir Großstädter es wahrscheinlich schon länger. Wie stark sind denn die Städte in Deutschland schon betroffen? Oder darf ich vielleicht mal raten, in welchen Städten es am schlimmsten ist?
Können Sie gerne, klar.
Ich glaube München, Köln und Hamburg. Was sagen Sie?
Das sind die ganz klassischen westdeutschen Beispiele für Gentrification-Prozesse, die ja schon teilweise in den 80er Jahren stattgefunden haben. Also gerade wenn wir an München oder Köln denken, an die Südstadt oder an München-Schwabing, dann sind das Gebiete, die schon sozusagen eine sehr, sehr lange Aufwertungsgeschichte hinter sich haben, wo ganz spezielle Probleme inzwischen deutlich werden. Also in München zum Beispiel sprechen die Kollegen inzwischen von der Gefahr der Vergreisung dieser Viertel, also weil alles Kreative durch die steigenden Preise dort im Prinzip ausgezogen ist und jetzt eine sehr, sehr gesättigte Sozialstruktur sich dort etabliert hat, die gemeinsam älter wird. Und das bringt auch die Stadtentwicklung vor neue Probleme. Und aktuell sind die Tendenzen der Aufwertung eher in Berlin und Hamburg sehr, sehr deutlich zu sehen. Das ist vorhin ja auch schon kurz anhand der Protestbeispiele deutlich geworden. Und wir haben aber auch in kleineren Städten wie Potsdam oder Hanau Aufwertungstendenzen, die wir als Forscherin da als Gentrification bezeichnen.
Ich hatte immer den Eindruck, dass Berlin so von den Mieten auch in der Innenstadt her immer noch ein bisschen günstiger ist als Köln und München und Hamburg. Deswegen hatte ich die jetzt nicht genannt. Aber da wird es auch immer schlimmer.
Sagen Bewertung, Sie. Ob das schlimmer oder besser ist, das, hängt natürlich immer von der Perspektive der Stadtbenutzerin ab. Also für die Altmieterinnen, deren Mieten steigen, ist das sicher eine Verschlechterung. Für viele, die sich genau diese Wohnform wünschen und auch leisten können, sind Aufwertungsprozesse natürlich immer mit positiven Assoziationen verbunden. Und Gentrification-Prozesse kann man ja nicht absolut messen. Also wir können uns in keiner deutschen Stadt mit den Preisen in London oder in New York vergleichen, dann würde man immer dazu kommen, dass man sagt, hier ist es ja nur halb so schlimm, sondern Gentrification und die damit verbundenen Verdrängungsprozesse, die sind immer ein relationaler Prozess, der auf die jeweiligen Mietentwicklungen in den Städten bezogen werden muss. Und wenn wir das als Grundlage nehmen, dann gibt es eben auch in Hamburg und Berlin und sogar in einigen ostdeutschen Städten inzwischen solche Aufwertungsprozesse, die es für bestimmte Bevölkerungsgruppen unmöglich machen, aufgrund der steigenden Preise in bestimmten Quartieren überhaupt noch eine Wohnung anzumieten oder dort wohnen bleiben zu können.
Sie haben gerade schon gesagt, die Stadtentwickler sehen auch die Probleme dieser Entwicklung. Warum lassen Städte seit Jahren diese Entwicklung zu? Wollen die es vielleicht sogar vorantreiben, trotz der Probleme?
Die Stadtregierungen sind in der Regel einer der stärksten treibenden Kräfte in solchen Aufwertungsprozessen. Wir kennen die Geschichte von vielen Sanierungsgebieten, in denen die Städte ja schon in den 70er, 80er Jahren großes Interesse daran hatten, gerade vernachlässigte bauliche Gebiete aufzuwerten und zu verbessern. Das ist ja erstmal eine sozusagen ganz vernünftige Zielstellung gewesen. Und ein zweites Geheimnis der politischen Unterstützung für Gentrification besteht darin, dass sich Städte ja häufig in so einer Konkurrenz zu anderen Städten um Kreative, um Steuerzahlerinnen, um Touristinnen etc. Befinden oder sich so fühlen und deshalb alles tun, um die Innenstädte in Visitenkarten ihrer jeweiligen Städte zu verwandeln, um in dieser Konkurrenz mit anderen Städten besser dazustehen. Und die Konkurrenz geht eben nicht darum, wer hat die meisten Hartz-IV-Empfänger in seiner Stadt und bietet denen gute Wohnbedingungen, sondern die Konkurrenz der Städte zielt eben auf Besserverdienende, auf Unternehmensansiedlungen, auf kreative Köpfe, die man von anderen Städten in die eigene Stadt lockt. Und das ist einer der großen Motivationen, warum Städte eigentlich ein großes Interesse daran haben, solche Aufwertungsprozesse zu unterstützen, denn das sind ja die Orte, an denen sich die sogenannten Kreativen und Leistungsträger der Gesellschaft wohlfühlen.
Gut, für die, die reinkommen in die Stadt, vielleicht neu reinziehen oder die, die mal zu Besuch sind, ist es natürlich toll. Man hat diese Visitenkarte, weiß, wo man hingehen muss und wenn ein ganzes Wohngebiet sich verändert hat in eine Richtung, kulturell vielleicht auch, dann ist es ja auch spannend. Für die, die da wohnen, ist es jetzt nicht ganz so doll, wenn es immer teurer wird. Es gibt aber auch Anwohner und Mieter, die engagieren sich genau gegen diese teuren Mieten und gegen die Verdrängung aus der Innenstadt. Haben Sie da Beispiele?
Ja, wir haben ja vorhin in diesem kurzen Anspieler schon gehört, dass es gerade in Berlin und Hamburg Initiativen gibt, die sich in der Regel gegen ganz konkrete Bauprojekte zur Wehr setzen. Also das Bernhard-Nocht-Quartier in St. Pauli war genannt, die Martershöfe, so ein Luxuswohnquartier in Prenzlauer Berg ist auch stark in die Kritik geraten. Und das ist eine völlig neue Form des Mieter- oder Stadtteilprotestes, weil bis Mitte der 90er Jahre waren es eigentlich Bewegungen, die auf sehr, sehr große Gebiete gezielt haben und die sich mit den Sanierungsbedingungen, mit Fördergeldern, mit der Forderung nach sozialem Wohnungsbau auseinandergesetzt haben. Und wir haben jetzt so eine Verengung auf einzelne Projekte, die aber offensichtlich in der Lage sind, ihre Form der Kritik sehr medienwirksam auch in die Öffentlichkeit zu bringen. Wie wir das im Gängeviertel zum Beispiel in Hamburg, wo die Künstlerinnen so ein Bauprojekt verhindert haben, durch eine Besetzung sehr deutlich gesehen haben.
Jetzt noch zum Abschluss. Sie ziehen selber raus aus einem wahrscheinlich immer teurer werdenden Gebiet. Glauben Sie nicht, dass der neue Stadtteil, in den Sie ziehen wollen, eventuell dann der gleichen Entwicklung zum Opfer fällt irgendwann?
Na gut, es gibt ja in der Stadtentwicklung keine Naturgesetze, dass man sagt, das ist gar nicht auszuschließen. Was sich in Berlin sehr, sehr deutlich zeigt, aber auch in Hamburg, ist die Entwicklung, dass immer größere Teile der Innenstadt natürlich von solchen Aufwertungen betroffen sind. Da hat man dann letztendlich als einer, der früh hingezogen ist und mit einem alten Mietvertrag ausgestattet ist, natürlich bessere Karten, als wenn man länger wartet und dann erst, wenn der Bodenmarkt und die Wohnpreise sehr hoch gestiegen sind, versucht, dorthin zu kommen. Allerdings glaube ich, dass sowohl in Hamburg als auch in Berlin es immer Gebiete geben wird, die nicht von solcher Aufwertung betroffen sein werden. Also dass das noch eine ganze Zeit brauchen wird.
Das war der Stadtsoziologe André Holm im Gespräch mit D-Radio Wissen heute über Gentrifizierung. Ich meine, Markus, das ist echt ein ganz, ganz spannender Punkt, weil ich glaube, da kann man unglaublich gut so zwei Formen von soziologischer Herangehensweise unterscheiden, weil auf der einen Seite hat er auch selber gesagt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist eigentlich nicht das, was die Soziologie interessiert. Und trotzdem habe ich schon den Eindruck, dass bei ihm unterschwellig doch auch eine wertende Haltung mitschwingt. Also soll jetzt die Soziologie praktisch nur beschreiben oder soll sie auch so ideale Normen formulieren, die eine Entwicklung vielleicht korrigieren können?
Das ist ja sehr, sehr schwierig. Ich meine, man muss ja gucken. Klar, er sagt ja zu Recht, dass es natürlich immer von dem Gesichtspunkt der Leute ausgeht, aber ich denke, dass es schon halt zu Problemen führt, weil es halt einfach einfach einen bestimmten, ich habe es im Prenzlauer Berg halt auch beobachtet, irgendwann hast du eine sehr, sehr gleichförmige Bevölkerung von Leuten, die dort wohnen, und andere Leute können sich dann wirklich halt nicht mehr leisten auf lange Sicht und müssen dann halt rausziehen, und das ist natürlich schon schwierig. Ich meine, so Prozesse, er sagt das ja auch, gab es immer, wird es auch immer geben, nur ist natürlich in bestimmten Städten, in Boomstädten in Berlin, wie das war, sehr, sehr extrem, und ich denke schon, dass das auch ein Problem zum Problem führt, weil es einfach eine komplett neue Bevölkerung ist, die ganz, ganz anders leben möchten, anders leben wollen und dann halt auch aufeinander prallen mit der Bevölkerung, die da gelebt hat. Und das ist natürlich schwierig, wenn das nur auf durch monetäre Dinge ausgefochten werden kann, dass halt einfach die Leute mit mehr Geld verdrängen dann die Leute, die dort früher gewohnt haben, da auch ihre eigene Kultur entwickelt haben.
Aber weil er auch Potsdam angesprochen hat, was ich auch ziemlich gut kenne. Ich meine, was ist die Alternative, ne? Dass das Haus, in dem du wohnst, halt unter dir zusammenfällt. Ne? So war ja auch oft die Situation im Osten. Und jetzt das so rückblickend, so ein bisschen jedenfalls, ganz vorsichtig bin ich da, also nur in der Tendenz auch zu romantisieren, dass man so sagt, naja, das waren früher so intakte Soziotope, wo alle miteinander, füreinander da waren. Das würde ich auch nicht so unterschreiben.
Ich glaube, es ist eine ganz große Aufgabe für die Stadtplanung eben, dass man eben, klar, also gerade in Berlin und in Potsdam war es wahrscheinlich ähnlich, das kenne ich nicht so genau, aber es musste saniert werden, aber dass man dann eben dort auch trotzdem die Möglichkeiten schafft, dass man eben dort für die gesamte Bevölkerung, auch für die Menschen, die schon dort gelebt haben, Sanierung ermöglicht und das nicht das nur zu einer Aufwertung führt, die dann halt wieder die Folge hat, dass sich bestimmte Leute, die dort vorher gelebt haben, es nicht mehr leisten können und dann gezwungen sind, wegzuziehen. Das finde ich schon sehr, sehr harschen Eingriff. Das ist schwierig, es muss finanziert werden, alles ist klar, aber ich glaube, das sind die großen Aufgaben der Stadtplanung in der kommenden Zeit.
Sascha und Isabel in Münster, wie ist es bei euch als Studentin und Student? Hat man nicht viel Geld? Kommt ihr zurecht mit eurem Wohnen in der Stadt, mit der Situation?
Ja, auf jeden Fall. Also Münster ist ja auch nicht so groß und da kann man schon auf jeden Fall locker alles erreichen, egal wo man wohnt. Und ich finde auch hier in Münster ist alles relativ, relativ gleich und schön. Also man kann eigentlich überall ohne große Probleme wohnen. Die Institute sind ja auch über die ganze Stadt verstreut. Deswegen gibt es auch nicht nur uninah oder unifern, sondern jeder kann sich so ein bisschen selbst orientieren, was für ihn am praktischsten ist. Und ich muss sagen, ich habe schon mal in Frankreich studiert und da war die Situation eben ganz anders. Deswegen sehe ich das jetzt
Frankreich?
Hier in Lille. Das ist im Norden an der belgischen Grenze. Und das ist auch schon eine relativ große französische Stadt. Und da sieht man eben ganz doll diese Quartierbildung, diese Bildung von Vierteln außerhalb der Innenstadt. Die Innenstadt sieht super schön aus, ist alles restauriert. Aber außenrum bilden sich dann eben diese Viertel, wie man sie eben auch immer in den Medien sieht, wo eben nichts gemacht wird und wo eben aber die einzige Möglichkeit besteht, für Leute, die nicht so viel verdienen, eben zu wohnen.
Wir bleiben auf jeden Fall da dran. Das gilt wahrscheinlich auch für nicht nur für die Radio Wissen, sondern auch für Radio Q. Ich war eben ziemlich erstaunt, Isabel, als du so erzählt hast über Münster. Das klingt jetzt nicht so, als ob du einen Umzug nach Berlin planst.
Nein, erstmal nicht. Ich bin schon genug umgezogen in den letzten 3 Jahren.
Ja.
Und erstmal nicht. Das ist vielleicht nach dem Studium angedacht, aber Münster gefällt mir schon sehr gut.
Ist es nicht so, was studierst du? Habe ich noch gar nicht gefragt.
Ich mache ein deutsch-französisches Doppeldiplom in Politikwissenschaft und war deswegen das erste und mein drittes Jahr in Frankreich und das zweite und jetzt das vierte Jahr wieder in Münster.
Okay, aber dann steht doch als nächstes noch die Hauptstadt an, weil ich gerade in Politologie, Humboldt-Universität, FU, da kann man doch schon dicke Bretter bohren, jetzt mal abgesehen von der Wohnsituation.
Also als nächstes steht erstmal die europäische Hauptstadt Brüssel an.
Ah,
mal gucken,
okay,
wie das da so ist.
Ja.
Ja, aber vielleicht dann irgendwann auch mal Berlin. Das ist natürlich sehr reizvoll auf jeden Fall.
Während Sascha nervös an den Tasten seines Computers rumfummelt.
Ja, das sieht aus, wie alle Leute aus Münster vertreiben.
Überhaupt nicht. Nein. Ich habe das selber, also ich habe ganz lange mit dem Gedanken gespielt, auch in so eine Stadt der Größenordnung damals in Marburg zu gehen. Habe mich dann für Frankfurt am Main entschieden und habe ungefähr 2 Jahre lang gehadert, weil ich dachte, was mache ich jetzt in Frankfurt? Fand ich damals sehr groß, sehr, sehr anonym und habe gedacht, Mensch, also anderswo muss es viel gemütlicher sein. Heute bin ich eigentlich ganz froh. Aber trotzdem nochmal die Frage an die Studentin. Plant ihr so eure Unilaufbahn tatsächlich, also Lille, Münster, Brüssel, dann der Abschluss, dann die Hauptstadt? Ist das so sehr rational durchdacht oder ist es jetzt eher eine Sache des Zufalls auch, dass es sich für dich ergeben hat?
Also mein Studium ist schon sehr vorgeplant. Ich konnte mich da nicht mehr entscheiden, sondern es war von vornherein so klar, wo ich hingehe. Und auch wenn man sich jetzt so ein bisschen umhört, auch gerade jetzt so in dem Bachelor-Master-System, es wird schon sehr rational geplant, auch was für Praktika man macht. Aber ich glaube, es ist schwierig für nach dem Studium schon zu planen, weil einfach gerade für in solchen Bereichen wie Politikwissenschaft, man muss sehr flexibel sein und da kann ich jetzt noch gar nicht sagen, wo ich da landen werde.
Was willst du denn machen, wenn alles gut geht?
Ja, wenn alles gut geht, würde ich gerne im Journalismus arbeiten.
Okay.
Ja, einfach mal abwarten, mal gucken, was sich noch so ergibt und ja, ich glaube, das kann keiner heutzutage mehr so richtig planen. Da muss man einfach sehr flexibel sein.
Sascha, bei dir Computer irgendwie?
Ja, der zickt noch, aber ich glaube, wir können trotzdem...
Ich meine so Studienwünsche, Studienziele, was machst du?
Achso. ja, Studienziele wäre bei mir dann anschließend der Journalismus.
Machst du auch Politik?
Nee, Soziologie, interessanterweise.
Ah, okay.
Ja. Deswegen habe ich das gerade ganz gespannt
verfolgt. Den Quatsch, den wir über Gentrifizierung erzählt haben, der ist wahrscheinlich viel besser Bescheid gewusst als wir hier.
Du, die haben alles mitgeschnitten. Das läuft dann irgendwie als Parodie in der Soziologiestunde auf Radio Pro.
Wird dann im Hörsaal heimlich rumgereicht.
Ja, was Soziologie ist ja so ein bisschen, also steht ja auch im Ruf, eine brotlose Kunst zu sein. Jedenfalls, ich habe das auch studiert eine Weile.
Ich glaube, der Herr, oder? Der spricht, hat Philosophie studiert, ne?
Ja, habe aber auch okay, mal bei den Soziologen reingeschaut.
Ich meine, wegen brotlose Kunst.
Ach so, ja, noch viel schlimmer. Ja, das war ja noch die Steigerung, genau. Aber ist so, wenn ihr an der Uni seid dort, helfen euch die Hochschullehrer, die Profs auch so ein Berufsbild zu entwickeln?
Ja, es ist tatsächlich so, dass es auch Seminare extra mittlerweile dafür gibt. Also Berufsfelder für Soziologen gibt es quasi als eigenes Seminar, was man dann belegen kann. Und was es auch gibt, ist zwingend mitten im Studium ein berufsorientiertes Praktikum. Also
hast du schon gemacht?
Das habe ich schon gemacht, ja.
Was war das?
Das war in der Redaktion von SternTV, also dann auch wieder medienorientiert, aber das ist dann in Ordnung. Also
das gab es bei mir nicht, hätte ich gern gemacht. Also ja.
Ja, das finde ich auch
gut. Ich habe auch Politikwissenschaften studiert, ja.
Wo warst du?
In Mainz war ich,
okay. Ja. Bist auch kein Politiker geworden?
Nee, das habe ich dann doch lieber gelassen. Aber okay. Ich habe, glaube ich, mit unserer, was ist sie jetzt, Familienministerin studiert. Ich habe sie nicht so oft gesehen, aber das lag nicht nur, also, ja.
Ja, ja. Aber das hast du erst im Nachhinein gemerkt. Du hast nicht damals schon gemerkt, das könnte die zukünftige Familienministerin werden.
Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Ja, aber ich kannte das Gesicht irgendwo her und dann fiel mir das auch an in den Medienberichten, genau.
Meinst du, sie erinnert sich auch an dich?
Weiß ich nicht, glaube nicht. Wenn sie uns jetzt zuhört, ja.
Vielleicht twittert sie uns was. Wie sieht's aus, Sascha? Ich meine, Musik muss ja nicht sein, Wortprogramm und so, ne? Ist eh viel anspruchsvoller. Lassen wir es da mal an der Stelle ein bisschen auf sich beruhen. Ihr habt ja auch noch einen Beitrag mitgebracht und vielleicht ist die Datei ja gerade zugänglich, weil da geht es um ein ganz interessantes Thema, was ich eigentlich dachte in die USA der 20er, 30er Jahre reingehört.
Ja, damit beschäftigt sich der Beitrag eigentlich auch, hat aber trotzdem einen in Münster relativ aktuellen Hintergrund dadurch, dass hier vor längerer Zeit schon überlegt wurde, in der Innenstadt ein Alkoholverbot auszusprechen. Und das wurde dann erstmal wieder beiseite gelegt, nicht durchsetzbar. Und in Freiburg gab es ja mal einen ähnlichen Fall, da wurde es dann auch wieder gekippt. Kocht jetzt aber wieder so ein bisschen hoch, passend.
Prohibition ist, glaube ich, das Schlagwort, ne?
Ja, genau. Kocht jetzt hier wieder so gerade kurz vor Karneval ein bisschen hoch und da haben wir uns dann mal historisch angeschaut, wie das damals so geklappt hat oder auch nicht.
They want your sweet, innocent girls to take the booze so they can be enticed into honky-tonks by slick-haired vultures who prey on the flower of American womanhood. I say, alcohol must go!
Alkohol verdirbt die Jugend, vor allem die Mädchen. Deswegen muss er verboten werden. Dieser Werbespot aus den 20er Jahren drückt aus, was viele Amerikaner zu Beginn des 20. Jahrhunderts denken. In dieser Zeit tritt die Temperenzbewegung für den Verzicht auf Alkohol ein. Sie gehört zu den stärksten sozialreformerischen Gruppierungen. Evangelikale Kirchen, verschiedene Reformkräfte und Arbeitgeber, die ihre Arbeiter vom Trinken wegbringen möchten, schließen sich zu einer Koalition gegen den Alkohol zusammen.
Diese Kräfte haben ein Klima erzeugt, dass man sagen kann, dass also sämtliche sozialen Übel der Zeit in den Alkohol und vor allen Dingen in den Saloon projiziert wurden. Und nur auf diese Weise kann man sich erklären, dass das dann zum Verfassungsartikel gekommen ist.
Sagt der Historiker Professor Thomas Welskopf von der Uni Bielefeld. Als der Druck dieser Gruppierungen immer größer wird, beschließt der US-Senat gegen das Veto von Präsident Wilson im Dezember 1917 den 18. Zusatzartikel der Verfassung.
Nach Ablauf eines Jahres ist die Erzeugung, der Verkauf oder die Versendung alkoholischer Getränke innerhalb des Gebietes der Vereinigten Staaten, ihre Einfuhr in oder ihre Ausfuhr aus den Vereinigten Staaten und allen Gebieten, die ihrer Hoheit unterstehen, für menschlichen Genuss hiermit verboten.
Die Prohibition, die auch das Noble Experiment genannt wird, tritt rund zwei Jahre später in Kraft. Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 0,5% werden verboten. Dabei trinken die US-Bürger zur Zeit des Ersten Weltkriegs nicht mehr als andere Industriestaaten, im Gegenteil. Sie liegen beim Alkoholkonsum im unteren Drittel. Allerdings der Ort des Trinkens bereitet Schwierigkeiten.
Was ein wirkliches gesellschaftliches Problem gewesen ist, ist tatsächlich der Saloon, weil die Brauereiindustrie in einer sehr harten Konkurrenzsituation war und im Grunde genommen an jeder Straßenecke Saloons eröffnet hat, die sich bis aufs Bitterste bekämpft haben. Der Bierpreis ist auf 5 Cent gefallen. Das hat dazu geführt, dass also wirklich ganze Nachbarschaften und Stadtviertel übel heruntergekommen sind.
Wird der Alkohol verboten, sterben die Saloons. Sterben die Saloons, lösen sich alle gesellschaftlichen Probleme, so die Hoffnungen von damals.
Dann wird sozusagen die ganze Welt mit einem Schlag von allen Übeln erlöst. Also vor allen Dingen stand der Saloon in der Kritik, weil dort der kulturelle Treffpunkt der Immigranten, wo aber auch auf amerikanische Weise Großstadtpolitik gemacht wird, eine sehr korrupte Angelegenheit, wo Jobs gehandelt werden, wo Kriminelle zu Hause sind und so weiter. Und da wurde im Grunde genommen der Saloon als Verkörperung eines gastronomisch-politischen Komplexes attackiert.
Doch diese Hoffnung endet schnell. Das Problem Alkohol verschwindet nicht, es verlagert sich in die Kriminalität. Trotz der rund 2300 Prohibitionsagenten. Selbstgebrannter Alkohol wird in illegalen Bars ausgeschenkt. Die Speakeasies sind geheime Clubs, die zur Sicherheit nur geladene Gäste haben. Es sind Kriminelle wie Al Capone, die die Gelegenheit nutzen. Mit dem Alkohol machen sie das große Geld.
Es ist so, dass die organisierte Kriminalität in der Alkoholschattenwirtschaft eine wichtige Funktion übernommen hat. Also sie hat im Grunde genommen einen nicht regulierten Markt reguliert, 5 Milliarden Dollar nicht versteuert im Jahr. Damit hat sich die organisierte Kriminalität auf ein strukturelles Niveau gebracht, was vorher vor der und ohne die Prohibition nicht denkbar gewesen wäre.
Der zunehmende Straßenkampf der organisierten Kriminalität, die bestechliche Polizei, die gegen einen kleinen Obolus auch mal eine Bar übersieht, und die Zeit der großen Depression sorgen letztlich für das Ende des landesweiten Alkoholverbots. Am 5. Dezember 1933 endet die Prohibition in den USA nach 14 Jahren. Sehr zur Freude von Präsident Franklin Roosevelt.
I think this would be a good time for a beer.
So war das dann damals.
War das wirklich Roosevelt am Ende?
Nein, das war nachgesprochen.
Ein Münsteraner Student.
Genau.
Aber ich meine, das Wichtigste, ich habe jetzt die ganze Zeit darauf gewartet. Also erstmal super Beitrag. Toll, unheimlich interessant. Ich habe natürlich die ganze Zeit darauf gewartet, dass irgendwie jetzt der Schwenk in die Saloons von Münster kommt. Du auch?
Ja, was da so unter dem Tresen gehandelt wird.
War das Spaß eben mit der Prohibition, also mit Alkoholverbot in der Innenstadt?
Nein, das war kein Spaß.
Das war jetzt im Schwange noch. Das wird ernsthaft zurzeit bei euch da im Moment diskutiert. Man darf ja mal so als Wahlkölner, der auf den Karneval zusteuert, fragen.
Ja, mit Karneval, aber in Mainz ist auch so eine Diskussion, weil das so ausfällig in diesen Zelten wird, hatten die auch überlegt, da Alkoholverbot während Fasnacht zu machen. Oje. Und das hat natürlich dann bei den Veranstaltern gesagt, die können dann den Zug nicht mehr finanzieren und dann haben sie ja fallen gelassen. Aber das sind, glaube ich, schon Diskussionen, die es oft gibt.
Ja, ich habe jetzt in Köln gibt es auch so ein Plakat, da dachte ich auch erst, das sei etwas gegen Alkohol, aber es geht dann nur darum, dass der Alkohol in Plastikbecher gefüllt werden soll, weil so viel Glas wohl kaputt geht über die Tage, dass man sich hinterher, jedenfalls da in der Südstadt, wo es richtig hoch hergeht, gar nicht mehr sicher bewegen kann. Na? Jetzt nochmal Sascha Münsteraner Saloons. Das würde mich jetzt nochmal nachfragen. Also das wird diskutiert im Moment in Münster, weil warum? Also ich meine, ist es da bei euch so besonders schlimm, dass die ganzen Studenten in Horden so in die Innenstadt einfallen und die...
mit Bierflaschen in Straßenbahn fahren wie in Berlin?
Sowas. Ja, Straßenbahn haben wir nicht, aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass im Altstadtbereich es da häufiger mal Ärger gibt, aber da soll dann auch in den Läden selber kann man schon noch Alkohol trinken, nur eben offen auf der Straße soll es dann ein striktes Alkoholverbot geben, dass man dann eben nicht mehr mit Bierflaschen durch Münster laufen darf.
Das geht einem in Berlin, geht mir auch manchmal auf den Keks, muss ich sagen. Also so in der,
du bist
in der
ja U-Bahn. Schon hier, ne? Man merkt das schon, so, oder? Die Reaktion so.
Ja, ich bin total durch und durch bürgerlicher Typ. Ja. Klar, ja. Wenn ich in der Bahn sitze, will ich in Ruhe meine Zeitung lesen. Und
ja, Mietpreise erhöhen, dann sind die
Mietpreise
weg.
Hoch, saubere Häuser und kein Biermüffel in der, im Abteil. Jetzt ist das auch mal gesagt. Danke, Markus.
Bitteschön.
Das ist noch die Redaktionskonferenz auf D-Radio Wissen, Ihrem intellektuellen Wohlfühlradio. Heute mit dem weißen Kaninchen, Markus Frania, Ralf Müller-Schmidt. Und jetzt ist auch die Lena Stärk bei uns, unsere Redakteurin, die im Moment, welche Funktion gleich, Lena?
Ich bin CVD2.
CVD2.
Gut, dass du gefragt hast.
Oh, follow the white rabbit.
Genau.
Was macht ein CVD2?
Der macht das zu Ende, was der CVD1 angefangen hat, nämlich vor allen Dingen das aktuelle Programm weiter planen, ein bisschen auf den nächsten Tag gucken. Und manchmal ist man, ehrlich gesagt, finde ich CVD1 ein bisschen hübscher.
Das wird jeder nachvollziehen können.
Genau.
Also. Gibt es was in Münster auch, CVD1 und 2?
Nee, bei uns gibt es nur eins und der muss dann sehen, dass er alles fertig bekommt.
Ja. Aber der hat so, da kann man so eigene Ideen dann auch umsetzen und das ist so, ich will mich nicht beklagen, mein Gott, ich sollte mich jetzt nicht am Ende des Tages beklagen.
Ach, siehst locker, es ist bald Karneval und du möchtest statt CVD2 CVD1 sein, endlich wieder Bier in der Straßenbahn trinken. Bevor wir dann alle in die Straßenbahn gehen und Bier trinken, was gibt's morgen?
Morgen gibt es unterschiedliche Sachen. Wir haben unter anderem auch eine kritische Betrachtung unseres eigenen Berufsstandes, und zwar, oder nicht kritische Betrachtung, sondern eine Frage, wo es hingeht, denn es gibt eine Tendenz des Stiftungsjournalismus. Und zwar, es gibt keine Kohle mehr für investigative Recherchen und dann gibt es mehr und mehr auch in Deutschland mittlerweile Stiftungen, die solche Recherchen einfach bezahlen. Und das Vorbild kommt aus den USA.
Well, I think that investigative reporting is the one area.
Traditionelle Nachrichtenmedien machen einen großen Wandel durch. Das Internet wird immer prominenter, die Konkurrenz von Nachrichtenquellen wächst, Häppchenjournalismus ist auf dem Vormarsch. Am meisten gekürzt wird bei den investigativen Reportern. Steiger, lange in leitender Funktion beim Wall Street Journal, ist Präsident von ProPublica, einer gemeinnützigen Organisation in New York. Seit einem Jahr kümmern sich deren Reporter und Redakteure um investigative Geschichten. Die Artikel stellt ProPublica den Zeitungen, Fernseh- und Radiostationen gratis zur Verfügung. Mehrere Stiftungen finanzieren das Unternehmen, um auch in Zeiten der Medienkrise unvoreingenommene Berichterstattung, professionelle Recherche und nüchterne Analyse zu ermöglichen.
Any area where people with power or powerful institutions.
Jeder Bereich, in dem mächtige Menschen ihrer Verantwortung nicht nachkommen, ist ein Arbeitsbereich für ProPublica. Das sind vor allem Politik und Wirtschaft, aber auch Gewerkschaften, Gerichte, Krankenhäuser, Universitäten, Schulen und Medien. Alles, was ein Machtzentrum ist.
Also Lena Bodewein hat sich das für uns ein bisschen angeguckt und dann sprechen wir auch noch mit einem von den Stiftungsjournalismus-Stiftern und stellen uns natürlich dann auch die Frage, wir gucken komplett morgen nur mal nach Amerika, gucken an, was das für Auswirkungen und Konsequenzen hat. Das wäre natürlich perspektivisch dann auch interessant, was das in Deutschland für Möglichkeiten gibt. In Amerika ist ja das Mediensystem anders finanziert. Ja. Aber auch die Frage kommt dann natürlich irgendwann, was heißt es eigentlich für den Journalismus, wenn Leute solche Recherchen in Auftrag geben?
Ja, mich erinnert es zunächst mal so an das, was man aus dem kulturellen Leben kennt. Ne?
Genau.
Also, dass auch viele Opernhäuser, Orchester über Stiftungsmodelle gebaut oder erhalten werden. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass es so diese öffentlich-rechtliche Struktur, in deren Genuss wir kommen hier in Deutschland, da gar nicht existiert. Jedenfalls nicht so in der Form. Ne?
Genau, das existiert da nicht. Und gleichwohl haben Sie natürlich gerade auf der investigativen Recherchebereich, was ja zu klassisches Public Radio oder öffentlich-rechtliches Programm wäre, ja eine große Stärke. Wir fürchten aber auch gleichzeitig, dass es weiter zurückgeht. Es ist komisch, dass man irgendwie denkt, dass es beim Journalismus dann böser ist, wenn das gestiftet wird, als bei der Kultur. Also das ist...
Ich weiß gar nicht. Ich meine, das Thema hatten wir eben schon mal mit der Gentrification der Innenstädte. Also das in Deutschland einfach... Ich will es gar nicht bewerten, tue jetzt wahrscheinlich doch, indem ich so anfange, okay. Alles, was irgendwie privates Geld ist, wird gleich als böse gekennzeichnet. Ne? Also wenn privates Geld in die Innenstädte fließt, Sanierung und Aufwertung, dann heißt es gleich böse. Bei der Kultur auch. Also es muss wir glauben halt wahnsinnig stark an die Güte, Großzügigkeit und Gerechtigkeit der öffentlichen Hand. Ne? Das ist, glaube ich, bei uns in der DNA.
Das kann sehr gut sein. Und es gibt genug Beispiele, wo es dann auch gegen die Wand gefahren ist mit privaten Investoren, gerade bei Innenstädten. Aber ich möchte jetzt nicht wieder in die Innenstädte zurück eingreifen in die Diskussion, sondern also das ist Teil dessen, was wir da morgen machen. Jenseits dieses Beitrags, morgen ein großer Schwerpunkt wird der Iran sein. Am Donnerstag ist der Revolutionstag und wir gucken morgen aber schon mal hin, weil ja sich jetzt auch schon die ganze Zeit durch die Ankündigung, dass jetzt Uran angereichert werden wird, der Iran auf der Agenda hält. Schauen hin, was braucht man eigentlich noch, um eine Bombe zu bauen? Wie weit sind die? Also wir fragen relativ technisch nach, was wirklich, wie jetzt angereichert werden kann, wie das auch mit dem halb angereichert und dem viertel angereicherten Uran ist. Lassen uns das mal erklären. Sprechen dann mit Katajin Amiopour über die Opposition, wie die sich im Moment vorbereitet, wie auch, das haben wir auch schon häufiger gehört, aber gucken ganz genau, konkret aktuell auch ins Netz, was da in den Blogs irgendwie abläuft, gerade im Iran. Und sprechen dann auch darüber, das finde ich nämlich eine sehr interessante Frage, was soll jetzt eigentlich der Westen machen? Also eine These ist ja, dass auch diese ganze Uran-Debatte jetzt nochmal so geschickt platziert worden ist, damit abgelenkt wird von den zu erwartenden Unruhen am Donnerstag. Was macht man da? Also über was regt man sich jetzt auf? Das ist eine Frage, die wir hoffentlich...
Ja, ich bin halt schon schwer gespannt auf die Blogschau. Ne? Das machen wir immer, oder die Webschau, je nachdem, um 9 Uhr macht, glaube ich, morgen Thomas Reintjes wieder. Ne?
Oder? Genau, also das macht er um 9 und um 1. Diese Blogschau jetzt zu dem Iran machen wir gar nicht, die machen wir zusätzlich sozusagen. Ah, okay. Und zwar um 12 Uhr vor dem Gespräch mit Katajin Amiopour, wo es um die Opposition geht, wie die sich jetzt gerade vorbereitet, gucken wir da dann auch nochmal genau konkret ins Netz, weil das ja das sehr wichtige Kommunikationsmittel ist, aber eben gucken wirklich sehr aktuell rein.
Haben wir da irgendwelche eigentlich bei unserem Twitter-Account Möglichkeiten, auch Stimmen aus dem Iran so zu verfolgen? Es ist sehr aufwendig, Markus, wenn man sich dann, also weil wir sagen immer, wir machen eine Blogschau, das können ja viele auch zu Hause machen, also die online sind. Wie geht man da am besten vor, wenn man irgendwie sich zurechtfinden will?
Das Schwierige ist natürlich herauszufinden, welche Quellen, wo die wirklich herstammen und wie vertrauenswürdig die sind. Das ist immer das große Problem prinzipiell bei dieser ganzen Sache. Und ob das wirklich, ja, das muss man halt herausfinden. Man weiß natürlich immer nie, wer schickt das ab und wo kommt das wirklich her.
Ja, das ist auch was, wo wir heute irgendwie länger uns beraten, besprochen und gesucht haben dann und dann tatsächlich wieder auch mit, in dem Fall wieder Katajin Amiopour und mit anderen Leuten gesprochen haben und gefragt haben, wie informieren die sich, wo gucken die? Weil du kannst das nicht so komplett abbilden, das ist nicht nur irgendwie Iran bei irgendeiner Ice-Rocket-Suchmaschine für Blogs auch oder sowas losgeben. Oder ich meine, wenn du jetzt Iran da reingibst und Revolutionstag, bei Twitter wird ja sehr...
Genau, also das ist schwierig. Man muss sich wirklich, man braucht dann halt, man muss sich wirklich informieren. Man muss am besten natürlich über Menschen, über vertrauenswürdige Quellen, muss man sich halt einfach informieren und schauen, wo lohnt es sich reinzugucken und wo weiß man auch, wer dahinter steht.
Mhm. Ja. Das ist eigentlich wieder auch so ein Ausdruck dafür, dass Twitter, wird ja oft ein Medium genannt, ist es aber eigentlich gar nicht. Ne? Ist eher wie ein Telefon und man muss halt gucken, wer am anderen Ende sitzt, also im Grunde wie beim ganz klassischen Korrespondentengespräch, wo ja auch die Qualität des Gesprächs nicht durch die Qualität der Leitung zustande kommt oder den technischen Mechanismus, sondern letztendlich durch das Wissen, die Qualifikation und die Kenntnisse dessen, der da spricht.
Ne? Genau, genau. Das Tolle ist natürlich, dass diese Technik prinzipiell mehr Menschen offen steht und dass mehr Menschen nutzen können. Das ist das Faszinierende. Aber trotzdem muss man natürlich, wenn wir das rezipieren, immer wieder schauen, wer sendet das ab, wo kommt das her?
Sascha, Isabel, twittert ihr bei Radio Q?
Ja, wir haben auch einen eigenen Twitter-Account.
Okay, wie findet man, was ist das? Twitter/Radio Q oder?
Genau.
Okay, einfach Radio Q, den Buchstaben direkt dran. Mhm. Dies an der Stelle auch nochmal als Empfehlung. Und das war die Redaktionskonferenz heute mit Markus Franja, mit Lena Lotte Stärk, mit Ralf Müller-Schmidt und mit Sascha Wandhöfer und Isabel Schäfers in Münster. Euch auch nochmal vielen Dank.
Und Christian in der Technik.
Oh ja, Christian in der Technik. Dir auch vielen Dank, Christian. Hat ja heute relativ wenig zu tun. Ne? Er nickt freundlich, auch mal schön. Nicht, dass er nickt. Nicken tut er öfter freundlich, aber dass er einen ruhigen Abend hat, den gönnen wir ihm.